ARD.
Ralf, wie kommst du eigentlich zur Arbeit?
Meistens mit dem Fahrrad oder auch mit der Straßenbahn und ganz selten mal mit dem Auto. Warum fragst du mich das?
Weil es schon ein bisschen was mit dem Thema heute zu tun hat, nämlich mit Klimaschutz. Aber wir wollen natürlich nicht darüber sprechen, wie wir uns fortbewegen, wie wir zur Arbeit kommen, sondern was man auch beim Gärtnern für den Klimaschutz tun kann. Klimafreundliches Gärtnern also, denn auch im Garten und auf dem Balkon kann man doch einiges tun.
Im grünen Bereich. Der NDR Gartenpodcast.
Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ihr liebt ja euren Garten und wollt mehr daraus machen, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir begleiten euch durchs gesamte Gartenjahr. Was sind die Trends? Wie mache ich die Nachbarn neidisch? Und wie pflanze ich das neue Superfood? Und wir beantworten natürlich eure Fragen. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und heute mit Ralf Walter und Martina Witt. Wir sind beide Redakteure beim NDR und Ralf ist ein alter Gartenhase. Schon jahrelang gärtnerst du in deinem Garten hinterm Haus, nicht wahr?
Ja, das mache ich. Ab und zu bin ich da auch wirklich zugange und kümmere mich um alles, was da so aus dem Boden kommt. Freue mich auf meine Tomaten. Die Heidelbeeren sind schon abgeerntet, leider. Aber die Amseln, die haben in diesem Jahr kaum Heidelbeeren gefuttert. Also wir hatten die gesamte Ernte fast für uns alleine.
Es sei euch gegönnt. Ich gärtne auch total gerne hinterm Haus. Leider etwas schattig, aber ein bisschen was geht trotzdem. Und ich bin eher so Team ausprobieren, auch wenn das bedeutet, dass es mal nicht ganz so gut klappt. So, das sind wir und wir begleiten euch heute durch die Folge. Und unser Thema heute ist klimafreundliches Gärtnern. Was kann ich tun, um auch das Klima zu schützen, wenn ich im Garten bei mir unterwegs bin? Und unser Experte ist heute für diese Folge Gartenmeister Nandino Bayot. Hi, schön, dass wir wieder da sein dürfen.
Hallo, schön, dass ihr bei uns seid.
Als allererstes wollen wir mal so ein bisschen auf die Erde gucken, weil das ja natürlich ein total zentrales Thema ist, wenn wir auf das Thema Gärten anschauen. Wo wachsen eigentlich meine Pflanzen drin? Egal, jetzt vielleicht auf Gartenboden, wenn ich den ein bisschen aufhübschen möchte, aber eben natürlich auch ganz klar im Kübel, weil da muss ich ja immer Erde extra reinfüllen. Nandino, worauf sollte ich denn da beim Substrat oder bei der Erde achten?
Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit den Substraten, die man in Töpfen und Kübeln verwendet, an. Da ist natürlich das ganz große Thema, möglichst auf Torf zu verzichten, der ja aus Mooren gewonnen wird. Und die Moore sind ganz wichtig als CO2-Speicher. Und wenn man die zerstört sozusagen, dann wird das erstmal trockengelegt, dann wird sogar noch Methan freigesetzt. Das ist ganz schädlich fürs Klima. Und deshalb gibt es schon eine ganze Reihe Torfersatzstoffe, mit denen man sehr gut diesen Torfanteil in Substraten reduzieren kann. Das ist zum Beispiel, hier sieht man das, auf dem Tisch liegt hier so ein torffreies Substrat, da ist Holzfaser drin, das sind hier diese kleinen weißen Stücke, und Kokosfaser ist bei uns in unserem Substrat mit drin, weil das eine sehr gute Dauerstrukturstabilität bringt. Man kann Kompost mit ins Substrat einmischen, um, ja, ich sag mal, ja, einen großen Teil des Torfes zu reduzieren.
Ganz oft, wenn ich Blumenerde kaufe, sind da diese kleinen weißen Kügelchen drin. Was ist das eigentlich?
Ja, das werde ich tatsächlich auch regelmäßig im Garten gefragt, ob das denn Styropor ist oder Kunststoff, oder das wäre natürlich ganz schlecht. Nein, das ist ein Naturprodukt, das nennt sich Perlite oder Perlite. Das ist ein aufgeschäumtes Vulkangestein sozusagen und ein völlig natürliches Produkt. Die ist auch ein super Stoff zur Torfreduktion.
Ich habe tatsächlich immer gedacht, das ist Dünger und dachte, oh nein, so viel künstlicher Dünger da drin, das kann ja nicht gut sein, aber genau das Gegenteil eigentlich.
Genau, das ist aber sehr gut, das kann Wasser speichern und auch gleichzeitig für Luft im Substrat sorgen, was für die Pflanzenwurzeln wichtig ist. Und das gibt es mittlerweile auch in einer gefärbten Variante, dass es nicht so weiß aussieht wie Styropor, das gibt es auch braun eingefärbt.
Ja, und Torf ist ja in manchen Erden noch drin, eben, du hast es ja gesagt, um so ein bisschen das Wasser zu halten. Also wenn es geht, oder bitte komplett auf Torf verzichten in den Erden. Ist in den Bioerde auch Torf enthalten?
Das kann man nicht so pauschal sagen. Es gibt, da gibt es unterschiedliche Klassifizierungen. Eine richtig gute Bioerde ist komplett torffrei. Da ist dann fast alles durch Kokos, Kompost, Rindenhumus oder Holzfaser ersetzt. Es gibt aber auch Bioerden, wo noch ein Anteil an Torf drin ist, zum Beispiel 40% oder 30%. Da muss man ganz genau auf die Packungsbeschreibung gucken.
Dann der nächste entscheidende Faktor sind natürlich die Pflanzen selbst. Was für einen Spielraum habe ich denn da?
Also zunächst würde ich mal sagen, dass man nach Möglichkeit regional einkaufen sollte, genauso wie man das bei Obst, Gemüse oder anderen Dingen vielleicht auch schon tut. Also die Gärtnerei um die Ecke, die auch noch selber produziert, die selber Beet- und Balkonpflanzen anbaut oder je nachdem andere Pflanzen. Und natürlich macht es Sinn, Pflanzen auszuwählen, die nicht so viel Heizkosten oder Heizmaterialien verbraucht haben. Kalthauspflanzen sind klimatisch gesehen besser als Warmhauspflanzen.
Aber das heißt so, meine Zitruspflanze oder mein Olivenbäumchen auf der Terrasse ist auch schon ein bisschen kritisch?
würde ich gar nicht unbedingt so sehen, weil das sind Pflanzen, die man kalt überwintern kann. Also die kann man bei unter 10 Grad in einem ungeheizte Garage, reicht bei unseren Wintern ja manchmal sogar schon. Und dann verursacht das nicht so viele Heizkosten.
Gut, aber bei Pflanzen, die von weiter her kommen und eigentlich hier nicht so heimisch sind, da muss ich natürlich schon einen größeren pflegerischen Aufwand betreiben. Also dann im Umkehrschluss doch verstärkt auf heimische Stauden und Gehölze zurückgreifen. Die sind ja an alles gewöhnt, was wir hier so haben.
Das ist natürlich das Allerbeste. Zum Beispiel gibt es eine ganz große Auswahl an Kübel- und Balkonpflanzen, die winterhart sind, die man das ganze Jahr über im Kübel lassen kann, nicht reinräumen muss zur Überwinterung. Und natürlich sind die auch klimafreundlicher produziert, weil sie meistens in heimischen Baumschulen oder im Freiland gezogen werden.
Dann nenn doch bitte mal so ein paar, so als Anreiz.
Zum Beispiel im Gehölzbereich, würde ich sagen, könnte man die Eibe sehr gut als Formschnitt in Kübel setzen, die winterhart ist. Man muss halt nur dafür sorgen, dass sie gut mit Wasser versorgt ist über den Winter. Ilex, Grenata, die Stechpalme, Stauden, die Gauralind-Heimerie zum Beispiel. Bei milden Wintern kommt die durch den Winter. Origanum, also bestimmte Kräuterarten, Salbeiarten kann man sehr gut über den Winter im Balkonkasten halten. Steingartenstauden, sehr gut geeignet, weil die auch dran gewöhnt sind, durchzufrieren vom Topf her, macht dann keine Probleme.
Das klingt aber auch so ein bisschen danach, als wäre es schon schlau, dass ich mich für Pflanzen entscheide, die einfach winterhart sind und nicht, die ich jedes Jahr neu pflanzen muss. Also ich finde das selber total schön, so der Frühling kommt und ich schlender durch die Gärtnereien und packe erstmal alles in meinen Wagen, was so frisch blüht, und pflanze das hinter den Topf, und dann geht einmal der Frost durch und dann ist es natürlich vorbei und im nächsten Jahr mache ich genau das Gleiche. Aber es blüht halt so schön. Auch schon ein bisschen kritisch oder noch gerade so vertretbar?
Nein, natürlich ist das so. Man muss, wenn man nur ans Klima denkt, müsste man Pflanzen wählen, die mehrere Jahre mindestens im Kübel bleiben können und nicht eine saisonal ständig wechselnde Bepflanzung wählen. Ich selber bin da auch ein bisschen zu faul. Ich habe auf meinem Balkon auch eher die dauerhaften Stauden und Gehölze im Kübel. Aber ich sag mal so, ein begrünter Balkon ist immerhin besser als ein gar nicht begrünter Balkon, der sich dann aufheizt und auch kein Wasser speichern kann und so weiter. Also von daher würde ich jetzt auch die Saisonpflanzen nicht total verteufeln.
Genau, und man muss ja nicht immer sagen, man muss es komplett in Häkchen richtig machen, sondern wenn man sich ein bisschen Gedanken macht und so die Mischung macht, ne? Einfach mal drüber Gedanken machen und sagen, vielleicht nicht jeden Kasten neu bepflanzen und ein, zwei bleiben dann einfach über den Winter und den Rest kann ich dann hübsch machen, ne?
Vielleicht noch eine Ergänzung, wenn man sich entscheidet für eine dauerhafte Balkonkastenbepflanzung oder Kübelbepflanzung, dann ist es ganz wichtig, ein sehr gutes Substrat zu wählen, was über Jahre strukturstabil bleibt, was nicht immer feiner wird, verrottet, weil das ist natürlich auch nicht klimafreundlich, wenn nicht jedes Jahr das Substrat aus dem Kübel raus, wegschmeißen, neu auffüllen. Also auch da kann man was tun.
Martina hat es ja eben gerade gesagt, man sollte sich vorab Gedanken machen. Ich glaube, das gilt auch für den Standort, ne? Also wenn ich mir etwas kaufe, dann soll ich mal vorher mal gucken, was ist das überhaupt für ein Standort, sonnig, halbschattig oder schattig, nicht, dass ich da was hinpflanze. Und das geht mir dann ein, weil ich nicht richtig nachgedacht habe, und im nächsten Jahr muss ich dann wieder von vorne loslegen.
Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Ich glaube, das machen sehr viele verkehrt, weil es gefällt einem eine Pflanze, weil man die irgendwo gesehen hat, die man ganz toll findet, und hat aber einen bestimmten Standort dafür, der vielleicht völlig ungeeignet ist. Ne, zum Beispiel der Schlitzahorn wird immer wieder gerne gekauft, ist ein sehr aufwendig zu produzierendes Gehölz in Baumschulen, und dann wird er vielleicht in die volle Sonne gestellt, wo er dann vor sich hin brät im Sommer, und dann ist vorprogrammiert, dass man die Pflanze irgendwann wegschmeißen muss.
Wo sollte denn besser stehen?
Ja, besser ist so leicht halbschattig in einem feuchten Untergrund, vielleicht am Teichrand unter einem größeren Gehölz, wo er sich dann wirklich wohlfühlt.
Aber natürlich, wenn ein Garten oder vielleicht sogar ein Balkon groß genug ist, ist es natürlich immer super, Sträucher oder Gehölze sogar und Bäume anzupflanzen, weil die natürlich CO2 speichern.
Ja, ist richtig, aber auch da dann so ein bisschen gucken, passt das in unsere Region? Ist das vielleicht auch noch nützlich in anderer Hinsicht für die heimische Insektenwelt und so weiter? Es gibt so ein paar Pflanzen, die sind ja ökologisch völlig unsinnig bei uns zu pflanzen. Da sollte man dann eher drauf verzichten. Zum Beispiel die Araucarie, diese stachelige Pflanze, die so ein bisschen nach Science Fiction schon fast aussieht, finde ich, passt nicht wirklich hier in unsere Region, ist für die heimische Tierwelt völlig unwichtig.
Aber sie sieht sehr bizarr aus, also kommt aus den Hochlagen der Anden und ist so breit ausladend, grün, großer Trieb nach oben und ziemlich, Bauhausmäßig, ne? So richtig akkurat. Also mir gefällt die.
Auf jeden Fall, was gefällt, ist in Ordnung. Ich will das auch nicht total verteufeln, aber man muss ja nicht seinen ganzen Garten mit solchen Gehölzen zupflanzen, sage ich mal so, die Mischung macht's.
So, der nächste Punkt, das ist der wichtige Punkt, Düngen und Dünger, den brauchen ja Pflanzen, um zu wachsen, um gesund zu bleiben und auch ja Früchte zu bilden. Auf Kunstdünger sollte dann, denke ich, wohl verzichtet werden, wenn wir ja über Klimaschutz nachdenken.
Ja, in den meisten Fällen ist es so, dass der Kunstdünger recht viel Energie verbraucht in der chemischen Industrie, um ihn herzustellen. Man kann das nicht so ganz verallgemeinern. Bestimmte künstliche Düngemittel werden auch abgebaut, was dann nicht ganz so klimaschädlich ist, wie wenn es auf chemischem Weg hergestellt werden muss.
Was wären denn Alternativen?
Alternativen sind die organischen Düngemittel, aber auch da muss man dann nochmal wieder eine Abstufung machen. Einmal gibt es die von tierischen Erzeugnissen hergestellt werden, wie zum Beispiel Hornspäne, Knochenmehl, Blutmehl ist, glaube ich, gar nicht mehr im Handel, aber sowas ist schon biologisch, aber aus tierischen Bestandteilen und die aus Pflanzenstoffen hergestellt werden und dann vielleicht nochmal abgestuft Abfallprodukte aus der Tierhaltung. Also Schafwolle zum Beispiel ist ein super Düngemittel, um eine Stickstoffversorgung hinzukriegen und dafür muss das Schaf ja nicht geschlachtet werden, sondern das fällt sowieso ab, diese Schafwolle und kann dann zu Pellets verarbeitet werden und dann gedüngt. Genau.
Und Kompost, das ist ja vorhin schon gesagt, ist immer auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da ist es ja vielleicht auch gar nicht ganz so schwer, so einen einfachen Kompostplatz anzulegen.
Ja, erstmal denkt man das, aber zum Kompost muss man sagen, wenn man einen schlecht gemachten Kompost hat, also das nicht richtig macht in seinem Garten, dann ist er sogar klimaschädlich, das habe ich auch erst gelernt. Also er muss richtig geschichtet sein, man muss für ausreichend Luft im Kompost sorgen, für ausreichend Feuchtigkeit und dann kommt es zu einer guten Rotte sozusagen, wo keine klimaschädlichen Gase ausgestoßen werden. Wenn ich einen sehr verdichteten Kompost habe, zum Beispiel nur Laub aufeinander und dann ist das total verklitscht und verdichtet, dann habe ich anaerobe, sauerstoffarme Verhältnisse. Und dann ist er sogar klimaschädlich. Also da muss man auch aufpassen, Kompost ist nicht gleich Kompost.
Und beim Kompost, wenn ich das also richtig mache, habe ich auch noch den Vorteil, dass ich ja keinen Abfall im Garten habe, sondern ich verwerte alles wieder. Es muss nichts abtransportiert werden. Ich muss nicht zu irgendeiner grünen Gutsammelstelle fahren. Also besser geht's dann gar nicht.
Genau, das mache ich zum Beispiel auch in meinem kleinen Garten. Ich versuche alles irgendwie im Garten zu lassen. Man kann das auch über Flächenkompostierung zum Beispiel lösen. Fein machen, die organischen Abfälle auf den Beeten erstmal als Mulch verteilen, dann zersetzt sich das und kommt dann in den natürlichen Kreislauf zurück oder auf den gut gemachten Komposthaufen, wo man halt ein paar Dinge beachten muss, dass es gut funktioniert.
Also du hast ja schon mehrfach angesprochen, er muss aber gut gemacht sein. Wir wollen jetzt keine ganze Folge zum Thema Kompost machen, aber kannst du kurz sagen, worauf man denn dann achten muss?
Ich würde sagen, die Mischung macht's. Also erstmal nur Grünabfall aus dem Garten und nicht die Essensreste von zu Hause, die häufig salzbelastet sind und sowas. Eierschale durchaus erlaubt, weil das sorgt noch für eine Kalkzufuhr und für eine schnellere Rotte. Aber die Mischung ist ganz gut. Also vielleicht erst mit Reisig anfangen, dann eine Schicht Laub, dann Häckselgut, dann vielleicht auch mal Unkrautreste mit ein bisschen Erde dran. In dieser Erde sind nämlich die Bakterien, die der Kompost erstmal braucht zum Starten. Und dann wieder von vorne anfangen mit der Schichtung, wieder Reisig, wieder Häckselgut. Wieder Laub und so weiter. So hat man einen gesunden Aufbau einer Kompostmiete. Und die dann regelmäßig feucht halten, damit die Rotte nicht zum Stillstand kommt.
Ich habe auch einen Kompost hinter meinem Haus und da gucke ich tatsächlich jeden zweiten Tag rein und wühle da auch so ein bisschen drin rum und freue mich immer, wenn ich die Kompostwürmer sehe. Ist schon ein bisschen irre.
Ja, die Würmer, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ne? Dann stimmt alles, dann ist die Feuchtigkeit da, dann ist genügend Luft im Kompost, dann machst du offensichtlich was richtig.
Endlich mal. Und wir stehen ja hier bei eurem Substratplatz hier und wenn man mal so riecht, das riecht ja so ein bisschen nach Waldboden. Also und so muss es dann auch riechen, wenn ich den Kompostdeckel vom Komposter hochnehme.
Genau, das sollte in keinster Weise scharf oder sauer oder sowas riechen, sondern wie du beschreibst, wie so ein Waldboden, ne? Angenehmer Geruch. Beim Kompost muss man noch dazu sagen, dass er relativ wenig Stickstoffversorgung bringt, wenn man ihn als Dünger verwendet, aber sehr viel Kali und Phosphor. Das heißt, man muss dann vielleicht noch auf organischem Wege für eine organische Stickstoffquelle sorgen, Hornspäne oder Schafwollpellets.
Ein Thema, was mir immer auffällt oder wo ich noch keine wirklich gute Alternative gefunden habe, sind diese Pflanztöpfchen. Also immer, wenn ich Pflanzen shoppen gehe, stecken die halt in ihren Plastiktöpfchen. So, und die sammle ich dann alle, die stapeln sich zu Hause und die werden schon auch wiederverwendet, aber am Ende ist es halt Plastik und es stapelt sich. Gibt es da Alternativen?
Ja, zunächst mal, ich möchte noch mal kurz zu den Plastiktöpfen zurückkommen. Wenn man sie mehrfach verwendet, dann sind sie ökologisch gar nicht so schlecht. Wenn man sie gleich wegschmerzt, natürlich schlechter. Und wenn man dann Plastiktöpfe verwendet, dann sollte man möglichst darauf achten, keine schwarzen Töpfe zu kaufen. Weil nämlich die schwarzen Töpfe in den Recyclinganlagen nicht erkannt werden. Und die gehen dann sofort in die Müllverbrennung. Die terrakottafarbenen oder andersfarbigen Plastiktöpfe, die werden recycelt und wiederverwendet. Also das ist auch schon noch mal ein wichtiger Punkt. Und generell bei den Töpfen hat sich sehr viel getan. Es gibt jetzt zum Beispiel Töpfe aus Holzfaser gepresst, die dann verrotten. Also da wird die Pflanze drin produziert und dann kann man sie auspflanzen mitsamt dem Topf. Und im Beet verrottet dann langsam dieser Topf und geht in den natürlichen Kreislauf zurück. Also das ist geeignet für Saisonpflanzen, natürlich nicht für die Kübelpflanze, die ich über Jahre auf dem Balkon kultiviere.
Aha, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, zugegebenerweise sind viele der Pflanzen bisher in so anthrazitfarbenen Töpfchen gewesen, aber dann achte ich da jetzt drauf. Das war mir gar nicht klar. Ralf, wusstest du das?
Nein, wusste ich auch nicht, aber man kann natürlich die Gärtnerei ja nicht bitten, nimm doch mal jetzt eben schnell einen anderen Topf dafür die Pflanze, die ich kaufen will. Also da muss man selber drauf achten und vielleicht wird das ja in den nächsten Jahren zunehmen.
Genau, das langsam spricht sich das auch in der Fachwelt rum und auch die Gärtnereien schwenken immer mehr um auf recyclingfähige Töpfe. Die wollen natürlich auch ökologischer arbeiten. Was es noch gibt, sind, die werden als Ökotöpfe verkauft. Die sind aus pflanzlichen Stoffen, die dann aber mit einem Klebstoff zu einem Ökotopf verarbeitet werden. Und da habe ich jetzt auch erst frisch gelernt, dass das Quatsch ist, sowas zu kaufen. Das hat nur den Öko-Anstrich. Die verrotten nicht und sie werden von den Recyclingmaschinen auch mit in die Müllverbrennung am Ende gegeben. Also da steht Öko drauf, ist es aber nicht.
Martina, wir haben ja vor einigen Tagen oder Wochen auch mit Kunststofftöpfen etwas sehr Nachhaltiges gemacht. Wenn du dich daran erinnerst, wir haben ja die Süßkartoffeln gepflanzt in diesen großen Kübel. Und unsere Gartenexpertin Claudia Heger hat die Abzugsöffnungen mit den Kunststofftöpfen, mit den kleineren, oben kopfüber sozusagen verschlossen. Und dann haben wir die Erde eingefüllt, damit eben die Abzugslöcher offen bleiben. Und wir haben auch noch Substrat gespart, weil wir ja diese verkehrt herum draufgestellten Kunststofftöpfe eingesetzt haben. Also das kann man auch machen.
Ja, ich finde, man muss immer alles betrachten. Es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt so dieses dazwischen. Man muss die Transportwege mit betrachten, das Gewicht der Töpfe. Also wenn ich mich zum Beispiel für einen Tontopf entscheide, da denkt man vielleicht erstmal, das ist ökologisch. Aber er ist viel schwerer im Transport. Es ist viel mehr auf der Autobahn an Diesel, was verbraucht wird, um die Töpfe zu transportieren. Und sie müssen gefertigt werden, gebrannt werden in der Industrie. Das sieht nur besser aus als der Plastiktopf. Der Plastiktopf hat, glaube ich, die bessere Ökobilanz als der Tontopf.
Du ahnst es nicht. Also es ist und bleibt kompliziert. Ne? Man hat am Ende so eine richtig komplette, hundertprozentige Patentlösung. Haben wir dann auch nicht. Es geht einfach darum, mal so ein bisschen drauf zu achten. Und wo du gerade unseren großen Kübel ansprichst, in den wir die Süßkartoffeln gepflanzt haben, der ist ja auch schon second hand, will ich mal sagen. Da stand ja vorher eine andere Pflanze drin. Also den Topf haben wir auch nicht neu genutzt. Der lebt schon eine Weile bei dir und jetzt beherbergt er halt die Süßkartoffeln. Also, wo man Sachen wiederverwerten kann, das ist immer so ein bisschen der beste Weg. Ne?
Genau. Und wenn ich eine alte Zinkwanne habe, kann ich damit auch was anstellen, zum Beispiel.
Genau, also Upcycling, Recycling, da bin ich ein ganz großer Fan von. Das ist natürlich das Ökologischste, ne? Als immer alles wegzuschmeißen.
Also Zinkwanne könnte ich bepflanzen. Machst du ja auch, Martina.
Ja, ich habe zwei Zinkwannen tatsächlich, die ich bepflanze, wo ich mich immer so frage, ob das am Ende wirklich gesund ist, wenn Kartoffeln in so einer Zinkwanne wachsen.
Bei den Zinkwannen, das ist auch nur, da wird am Anfang, wenn man die neu kauft, dann wird relativ viel Zink abgegeben und dann oxidiert aber diese obere Schicht und dann ist das unbedenklich. Und Zink ist übrigens ja auch ein Pflanzenspurenelement. Die Pflanzen brauchen auch Zink in kleinen Mengen, also muss man nicht verteufeln.
Also du düngst damit deine Kartoffeln sogar noch?
Ja, deshalb gehen sie immer ins Kraut und machen keine Kartoffeln, ja, jetzt weiß ich's.
Ja, was könnte man denn noch so upcyclen? Also wenn ich alte Klinkersteine vielleicht habe, weil ich mal eine Mauer gebaut habe und da sind jetzt noch so 100 Steine über oder 50.
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Da habe ich zum Beispiel mal ein Hochbeet draus gebaut. Das funktioniert sehr gut. Oder Beton ist ja ein Stoff, der gern aus Gärten verbannt wird. Und dann, also Betonpflastersteine oder Platten, die Waschbetonplatte zum Beispiel, mag ja kaum noch einer. Da kann man super was draus machen. Und zwar, wenn man die klein kloppt, die Waschbetonplatte, und dann die Bruchkanten als Trockenmauer aufbauen nach vorne, dann sieht das von außen aus, als ob das ein Natursteinhochbeet ist. Also man kann da wirklich was Tolles draus machen. Man muss das nicht immer alles gleich entsorgen und dann teuren Naturstein, der auch wieder Transport und Diesel verbraucht hat. Manchmal kommt das ja aus sonst was für Ländern, der Naturstein, auch nicht unbedingt alles so ökologisch.
Und wenn du so ein paar Betonplatten zerklopst, also da musst du auch nicht ins Fitnessstudio.
Nee, man kann sich ganz gut abreagieren. Einfach mal schön mit dem Hammer auf Waschbeton kloppen.
Und es hat hinterher einen guten Zweck gehabt.
Genau so ist es. Und vor allen Dingen, man muss das nicht dann aufwendig wegkarren, vielleicht im Kofferraum und so weiter. Man hat es dann in seinem eigenen Garten verwendet.
Genau, ich könnte aber auch aus alten Klinkern so eine Beeteinfassung basteln oder wenn ich ganz viele Äste habe, die ich abgesägt habe, kann ich damit auch ein Beet einfassen oder ich könnte in einen Steinbruch gehen in der Nähe und gucken, ob ich da noch ein paar Steinchen finde, die ich irgendwie verwenden kann und wenn ich eine Vogel- oder Insektentränke bauen möchte, habe ich vielleicht im Keller auch noch das passende Stück dafür.
Ja, ich glaube, Fantasie hat, kann man da ganz viel Sachen machen. Aus alten Gummistiefeln habe ich mal gesehen, kann man bepflanzen mit Fettkräutern zum Beispiel oben drin oder eine alte Trommel einer Waschmaschine kann man bepflanzen. Also es gibt tausend Möglichkeiten.
Okay, jetzt haben wir uns ganz viel so ein bisschen um Pflanzen und Erde selber gekümmert. Wenn wir auf die Maschinen gucken, in Häkchen Maschinen, die wir im Garten benutzen, das ist jetzt wahrscheinlich, ich würde jetzt sagen, ein kleiner No-Brainer. Also liegt auf der Hand, dass man vielleicht keinen Rasenmäher mit Verbrennungsmotor nimmt, sondern vielleicht irgendeinen, der batteriebetrieben ist. Laubbläser sind ja auch nicht so richtig cool im Garten, dann lieber das Laub mit einem Rechen zusammenhaken und natürlich irgendwo im Garten lassen für Igel und Insekten. Was fällt dir noch ein?
Also ich würde tatsächlich, das hast du ja eben schon gesagt, als erstes mal sagen, die gute alte Handarbeit, also zum Teil ist es ja schon lustig, wenn man einen 200 Quadratmeter Garten hat, hat aber einen Fuhrpark wie für eine kleine Gärtnerei, das ist ja eigentlich nicht nötig. Man kann tatsächlich wieder den Rechen nehmen und die Rosenschere, die klassische und muss nicht die Akkuschere und den Remé-Roboter und so weiter, also vieles kann man mit Handarbeit machen und kann vielleicht dann auch einen Teil des Fitnessstudios verzichten.
Ja, der gute alte Spindelmäher, mein Nachbar hat einen. Ich höre den immer so, brrr, brrr, dann geht er von links nach rechts, von oben nach unten und hat dann in 10 Minuten seine, weiß nicht, 100 Quadratmeter da schön glatt gemäht.
Hat ja auch noch den Vorteil, dass man nicht in diese Lärmstörung und Nachbarschaftsprobleme kommt, weil man mit seinem lauten Rasenmäher da rummacht, sondern mit so einem Spindelmäher kann man vielleicht auch mal am Sonntagnachmittag noch schnell den Rasen mähen.
Und wenn ich den Rasen gemäht habe, dann kann ich mit diesem Rasenschnitt ja auch meine Beete mulchen. Da sind wir dann beim nächsten Punkt. Das hat ja auch wieder mehrere Vorteile. Die Natur hat ja das Bestreben, alle freien Flächen zu begrünen. Und wenn ich da Mulchmaterial drauf habe, dann wächst dann hoffentlich nur das, was ich da gepflanzt habe, weil alles andere unterdrückt wird. Feuchtigkeit, wenn es mal geregnet hat, bleibt im Boden, verdunstet nicht wieder so schnell. Und ich habe auch noch gleich so ein bisschen Dünger, weil die Kleinstlebewesen den Rasen eben in Dünger so ein bisschen umwandeln.
Ich bin mittlerweile auch ein großer Fan von Mulchen, weil wenn ich auch aus meinen Gemüsekübeln so das Beikraut oder naja, die Unkräuter halt rauszupfe, kann ich die einfach liegen lassen und muss sie nicht wegwerfen. Spart mir einen Weg. Finde ich super.
Ja, die wichtigsten Innovationen sind immer von faulen Leuten entwickelt worden. Das geht mir genauso. Ich mache das auch nur deshalb, weil ich von weniger Arbeit haben möchte.
Gut, und bei den Geräten, wenn wir dann nochmal gucken, alle die so einen Holzstiel haben, sind vielleicht doch ein bisschen besser als die Kunststoff haben?
Ja, sofern es heimisches Holz ist, auf jeden Fall. Da muss da nicht unbedingt der Teakholzgriff sein oder Mahagoni-Griff. Aber da hast du schon recht, das ist auf jeden Fall besser.
Und gut ist auch, wenn ich eine Schere habe oder auch andere Geräte, bei denen ich auch mal selbst ein bisschen was reparieren kann. Also die vielleicht verschraubt sind und nicht genietet und so weiter. Also wo ich auch mal ein Teil austauschen kann oder selbst schärfen kann.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also man muss nicht gleich den ganzen Spaten wegschmeißen, wenn da unten ganz klassisch das Loch drin ist, wo die Schraube drin sitzt und dann der Holzstiel. Da kann ich mal selbst was austauschen. Also schon beim Kauf des Gerätes darauf achten, ist das reparierbar.
Und was natürlich auch noch, wenn wir jetzt wegkommen von den Geräten auf der Hand liegt, aber darüber haben wir auch schon in anderen Folgen gesprochen, das Regenwasser auffangen, ne, statt Trinkwasser aus der Leitung nehmen.
Ja, da gibt es ja auch diverseste Möglichkeiten. Also man kann natürlich sehr aufwendig eine Zisterne bauen, man kann aber auch da wieder Upcycling machen. Manchmal hat man ja irgendwelche Tonnen, die irgendwie über sind oder Kanister, wo man das Wasser drin sammeln kann und möglichst wenig Trinkwasser zu benutzen. Das liegt ja auf der Hand, weil das Trinkwasser wird ja langsam auch schon knapp in unseren heißen Sommern.
Und haben wir auch schon mal gesagt, wenn man Gemüse vielleicht in der Spüle sauber putzt, darunter einen Topf stellen oder ein anderes Gefäß und dieses Wasser, das ist ja nicht großartig verdreckt, dann auffangen in die Gießkanne und dann kann man das auch nochmal zum zweiten und zum sinnvollen nutzen.
Da muss ich gerade an meine Mutter denken, die macht das immer so, wenn sie abspült in der Küche und die Töpfe vorweg spült, dann sammelt sie dieses Wasser, wo sie da erstmal mit abgespült hat, schon mal für die Balkonkästen. Also so weit kann man es auch treiben, muss man nicht unbedingt, aber möglich.
Gut, also mit Regenwasser gießen ist viel besser als natürlich mit Leitungswasser. Der eine oder die andere plant vielleicht aber auch einen Brunnen bohren zu lassen, um eben an das Grundwasser ranzukommen. Ja, ist das klimafreundlich oder klimaschädlich eher?
Da gibt es, glaube ich, auch nicht so eine Schwarz- oder Weiß-Antwort. Eine gewisse Begrünung ist natürlich auch wichtig und die kann man teilweise nur erhalten mit Bewässerung. Wenn man jetzt keine Riesenmengen auffangen kann, ist die Brunnenbohrung durchaus ja, legitim. Da muss man aber auf die regionalen Regelungen achten, ob man dafür vorher eine Genehmigung einholen muss, was überhaupt erlaubt ist an dem Standort. Nicht einfach einen Brunnenbauer beauftragen und loslegen.
Garten besser wissen.
Ich habe was ziemlich Cooles entdeckt auf der Homepage des NABU und zwar ein Kraterbeet. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Tatsächlich nicht, nein.
Also gehört habe ich schon mal was davon und darüber, aber was das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber gleich wird sich das ändern.
Ich finde die Idee tatsächlich ziemlich cool, ist bei uns noch recht unbekannt, Nadine hat es ja auch noch nicht gehört, aber in Ecken, wo es im Sommer lange trocken ist und im Winter halt arg nass, so wie es ja bei uns auch so langsam sich abzeichnet, da wird es für die Gestaltung schon häufiger genutzt und im Prinzip sieht das Beet dann, wie der Name schon sagt, so ein bisschen aus wie ein Krater. Es gibt drei Zonen, eine tiefe Zone, die liegt dann auch tatsächlich so ein bisschen unterhalb des eigentlichen Gartenniveaus, dann den Hang außenrum und ein Wall. Und in dieser tiefen Zone, da kommt halt relativ wenig Wind hin. Das Wasser kann dann wiederum da reinlaufen und entweder ist versickert und dann ist es feucht oder man kann sogar mit Steinen so eine Art Teich anlegen. Da kommen dann Pflanzen rein, die es gerne feucht haben. Und dann gibt es eben diese Randzone, den Hang. Da wird es dann schon ein bisschen trockener. Es gibt dann eine sonnige Seite und eine schattige Seite. Und dann gibt es eben oben den Wall, wo es am trockensten ist und wo dann eben trockenliebende Pflanzen hinkommen. Und so kann man seine Pflanzen im Prinzip je nach Zone pflanzen und gestalten, mit was sie so am besten brauchen. Und das finde ich total spannend, dass man so ein Mikroklima, will ich mal fast sagen, schafft und es auch dadurch schafft, irgendwie Pflanzen durch den Winter zu bringen, weil sie unten dann wärmer stehen und so weiter und so fort. Wir packen euch das nochmal in die Shownotes. Also ist ein bisschen komplex, aber total spannend.
Ja, und ich kann mir schon vorstellen, was Gartenmeister Nandino Bayo demnächst in seinem Kleingarten macht.
Ja, stimmt. Aber ich würde dazu sagen, man muss nicht immer gleich auf sowas anspringen und man muss sich seinen persönlichen Garten oder sein persönliches Umfeld angucken. Passt das in meine Region überhaupt? Wenn ich dann gleich den Bagger beauftrage, weil vielleicht wieder sowas kommt, dann ist das ja auch wieder nicht so klimafreundlich. Wenn ich es natürlich per Hand ausheben kann, so ein Kraterbeet, okay, dann würde ich auch sagen, kann man doch mal ausprobieren.
Ich glaube, das kann man wirklich mit einem Spaten ausbuddeln. Also da musst du nur 20 Zentimeter in die Erde buddeln und auf der anderen Seite dieser Wall ist dann auch mit dem Aushub eben 20 Zentimeter hoch. Also es geht jetzt hier nicht um 1 Meter Tiefe und 1 Meter hohe Welle, sondern wirklich relativ niedrigschwellig. Und ich glaube, man kann das auch mit so einem Durchmesser von 1 Meter halt mal ausprobieren.
Martina kriegt gleich einen Spaten und dann zeigt sie uns, wie das gemeint ist.
Das habe ich mir viel größer vorgestellt. Ich dachte, das wird jetzt 50 Meter, 10 Meter tief oder sowas.
Wir wollen hier nicht Bergbau veranstalten.
Nein, nein, das ist wirklich ganz, ganz niedrigschwellig und zum selber buddeln und anlegen gedacht.
Das klingt auch so, als ob man da Nistmöglichkeiten für die ganzen Erdhummeln, Erdwespen und so weiter schafft. Also es könnte auch in der Hinsicht interessant sein.
Also probiert es doch gerne mal aus und schreibt uns eure Erfahrungen an garten@ndr.de. Und da könnt ihr natürlich auch alle anderen Gartenfragen loswerden, egal worum es geht. Wir versuchen euch diese Fragen zu beantworten. Und natürlich freuen wir uns auch wie Bolle, wenn ihr uns folgt und wenn ihr im grünen Bereich euren Gartenfreunden und Freundinnen empfehlt. In der nächsten Folge hört ihr dann wieder Thomas und Samir und wir blicken schon mal ein bisschen in die Zukunft. Bei den beiden geht es dann nämlich um Staudenklematis, Ziergräser und andere Highlights für den Frühherbst. Ich stehe voll auf Klematis.
Ja, ich habe auch eine im Kübel. Die hat so lilafarbene Blüten. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Mr. Ruppel oder so ähnlich. Aber ich kann mich auch täuschen.
Der Name an sich schon ziemlich cool. Also auf jeden Fall mit den Pflanzen, die Thomas und Samir euch dann vorstellen, kann jeder und jede eine ganz tolle Stimmung im Garten erzeugen. Und dann ist der, naja, so doch relativ nasse Sommer auch schnell wieder vergessen. Und wenn ihr jetzt schon neugierig seid und wissen wollt, welche Klematis und welche Ziergräser und was da alles vorkommt, dann geht doch schnell in die ARD Audiothek. Da gibt es die Folge nämlich schon, denn da gibt es ja die Folgen immer zuerst. Eine Woche später dann hier.
Ja, das war im grünen Bereich und das ist der NDR Garten Podcast, die Folge rund um das klimafreundliche Gärtnern mit ganz vielen Tipps von Gartenmeister Nandino Bayo. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke euch, hat viel Spaß gemacht.
Uns auch und euch wünschen wir jetzt ganz viel Spaß beim Buddeln. wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal in den Podcast MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern rein. Die Hosts beleuchten da jede Woche Themen, die in Mecklenburg-Vorpommern spannend sind, aber auch darüber hinaus eine Rolle spielen. Und ganz besonders ans Herz legen wollen wir euch die Folge Geld verdienen mit Mooren. Geht das? Denn eigentlich im Moor ist es nass, was soll man da groß machen? Aber es geht nämlich da auch um Pflanzen im Moor und um das Wiedervernässen von Mooren. Das ist ja vor allem in Sachen Klimaschutz eine ganz wichtige Sache. Und es geht um ein Projekt, in dem aus Moorpflanzen gewinnbringend Pappe und Papier, Bau oder auch Dämmmaterial hergestellt werden können. Geld verdienen im Moor, geht das? So ist der Titel der Folge von MV im Fokus. Und den Podcast findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört doch gerne mal rein.